Also das, was wir quasi machen, wenn wir uns, oder was so in der Volkswagen-Zeit vor 10 Jahren, ne, wir fliegen in Silicon Valley und gucken mal an, wie Digitalisierung bei Plattformen und so weiter, ja, bei vielleicht auch Webhosting und so weiter, Cloud-Technologie gemacht haben. Das machen andere Firmen und kommen nach Deutschland, kommen nach Europa und gucken sich an, wie die Intralogistik digitalisiert ist.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Mein heutiger Gast ist Dr. Wolfgang Hackenberg, CEO und Co-Founder vom Startup Synaos, das Lösungen zur Automatisierung und Digitalisierung von Intralogistikprozessen entwickelt. Ich hatte die Ehre, bei Wolfgang zu Hause den Podcast aufzunehmen und mit ihm nicht nur über die von Synaos entwickelte Intralogistics Management Plattform zu sprechen, die mittels KI hilft, die Potenziale in den Roboter, FTS, Staplerflotten etc. zu steuern, sondern wir haben auch darüber gesprochen, was Automatisierung für die Zukunft bedeutet, wo die Industrie heute bei dem Thema steht, wie der Markt begonnen hat, das Potenzial der VDA 50-50-Schnittstelle zu erkennen und welche führende Rolle darin Deutschland einnimmt. Natürlich ging es auch auf die Auswirkung auf die Menschen in der Intralogistik und welche Rolle diesen zukünftig zukommen wird. Jetzt aber genug von mir, lasst euch von der Leidenschaft, die Wolfgang im Gespräch versprüht, anstecken und genießt das Interview. Hallo und Servus, lieber Wolfgang zu Business Unplugged. Ich freue mich, mit dir heute eine Live-Aufnahme zu machen und über dich, Synaos und Automatisierung im Allgemeinen zu quatschen. Hallihallo.
Hallo Johannes, willkommen bei mir zu Hause.
Ja, genau, wir sind ja heute bei dir zu Hause. Ganz spannend, eigentlich ja, Synaos sitzt in Hannover, aber wir sitzen hier in Oberpfaffenhofen, gleich bei mir ums Eck. Danke für die Einladung. Wolfgang, du warst ja nach deinem Studium und deiner Promotion lange Zeit bei Volkswagen in Wolfsburg tätig, vom Assistenten des Leiters der Konzern-IT angefangen. Warst du am Ende dann auch Head of Smart Production Lab, in dem ja ihr euch vor allem auf die Umsetzung von Industrie 4.0 Technologien fokussiert habt oder was im Fokus stand. 2018 hast du dann aber einen Cut gemacht und bist raus aus der Konzernwelt, rein in die Startup-Szene gegangen und gemeinsam mit Lennart Brochmann und Tobias Gagan hast du Synaos gegründet, dessen CEO du auch bist. Und ihr sitzt, ich habe es gerade gesagt, in Hannover und seid ein Softwareunternehmen, das Lösungen zur Automatisierung und Digitalisierung von Intralogistikprozessen entwickelt. Mehr dazu, aber später. An dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass du ja Anfang 2024 in den Vorstand der VDMA Fachabteilung Fahrerlose Transportsysteme auch berufen wurdest. Bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen bezüglich Synaos, lass uns bitte nochmal kurz zu den AB-Fragen kommen. Die AB-Fragen sind die Fragen, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle, damit die ZuhörerInnen sich auch einmal so ein bisschen ein Bild machen können, wie du vielleicht über gewisse Themen tickst und dann auch deine Fragen und möglicherweise auch Antworten vor allem dann auch einordnen können. Du weißt, wie es funktioniert?
Ich nehme an, ich sage A oder B.
Okay, also wir starten mit Bildung online oder offline?
Offline, B.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisierte Entscheidungsfindung.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten für Unternehmen.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Weniger Datenschutz.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
Ich mache die meisten Webmeetings, aber ich mag auch persönliche Treffen. Ich sage jetzt Webmeetings.
Okay, also du warst bei Bildung, warst du bei Offline?
Wieso? Ja, habe ich jetzt mal so gesagt.
Wieso?
Ja, weil ich glaube natürlich Bildung, Erwachsenenbildung und so weiter ganz stark online und da geht ganz viel digital, aber ich habe 4 Kinder, ja, ich sehe, was eine Schule, was Präsenz, was Austausch mit Gleichaltrigen auch machen kann. Und um ehrlich zu sein, da habe ich gerade als erstes dran gedacht, das ist nicht so ganz klar, aber und da will ich mal sagen, weil wenn ich jetzt meine Kinder nicht in die Grundschule schicken würde, sondern zu Hause schulen müsste online, das wäre nicht die gleiche Welt, in der sie aufwachsen. Deswegen habe ich da offline gesagt, aber natürlich für Erwachsenenbildung, für Fortbildung, für ganz viel anderes ist online und ist digital der richtige Weg.
Okay, dann warst du für ganz schnell automatische Entscheidungsfindung.
Ja, das ist ja eine große Sache, und da sprechen wir ja gleich noch drüber, die wir bei Synaos quasi früh gesehen haben und auch voll drauf gesetzt haben, ist, dass wir Daten nicht nur zur Visualisierung nutzen und zu, ja, suboptimalen Entscheidungen, weil ein Mensch quasi nur einen begrenzten Lösungsraum überblicken kann, sondern dass wir automatisiert aus Daten immer wieder ein Optimum herbeistellen, und deswegen bin ich da ganz klar auf automatisierte Entscheidungen, ja.
Okay, dann Freiheiten für Unternehmen.
Ja, ich glaube, der Markt hat eine große Stärke, ja, und zwischen dem, was wir tun, und wirklich Turbokapitalismus, da gibt es noch viel, ja, und ich glaube, wenn man dem Markt die Freiheit gibt, Sachen zu auszuprobieren, zu entscheiden, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dann ist das schon eine ganz, ganz starke Kraft, und man sieht ja, was über den Markt mit Kapitalismus auch in den letzten 200 Jahren an Armut in der Welt weniger geworden ist durch dieses vorherrschende Wirtschaftssystem, und natürlich hat das Auswüchse, die nicht gut sind und so weiter, aber grundsätzlich glaube ich, man sollte einfach Unternehmern stärken, Unternehmen Freiräume geben, dann kommen auch gute Lösungen raus.
Ist, glaube ich, jetzt auch gerade eine spannende Zeit.
Ganz spannend. Heute Nachmittag kommt der Koalitionsvertrag raus. Mal gucken, was da drin steht.
Genau. Und dann hast du auch gesagt, weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit, des Wohls der Allgemeinheit.
Ja, das. Ich sehe den Mehrwert von der DSGVO und so weiter. Ich sehe auch, dass man anders auf Daten guckt heute, als man es 10 oder 20 Jahre früher getan hat. Ich habe das Gefühl, dass wir in Europa und speziell wir in Deutschland da maßlos überschießen. Warum braucht jedes Land einen Datenschutzbeauftragten, also jedes Bundesland? Ja, warum konnte ich in der Corona-Pandemie nicht freiwillig meine Daten spenden? Ja, dieses ich will, aber ich darf nicht. Ja, es sollte alles aufgepasst werden. Da bin ich immer dafür da. Aber warum, wenn ich doch will, dann warum darf ich nicht? Ja, und ich jetzt mal die digitale Patientenakte. Ich habe mir das echt vor anderthalb Jahren, als sie ganz neu rauskam, runtergeladen und habe gesagt, ey, ich lade da mein Zeug hoch, ich will das machen, ich will da auch mitmachen, dass wir diese Daten nutzen können. Das ist, ich glaube, es wird ein riesen Mehrwert, ich komme aus einer sehr ärztegeprägten Familie, ein riesen Mehrwert in der Gesundheitsindustrie sein, weil diese ganzen Schnittstellenprobleme, ich weiß gar nicht, was der letzte Arzt gemacht hat, ich weiß gar nicht, deinen Befund von früher, das wird alles wegfallen, und ich will es machen, und jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge, ist das, als wenn ich Fort Knox-Einbruch machen will und muss mich wieder mit irgendwelchen Briefen freischalten, wenn ich da mal 2 Monate nicht drin war. Es ist einfach Gaga, was wir tun. Ja. Und warum darf ich nicht selber sagen, hey, ich will jetzt ein einfaches Login, eine 2-Faktor-Authentifizierung, das reicht mir, und dann kann ich das Ding nutzen. Ja. Und da finde ich, sind wir einfach nuts, was wir tun.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da nehmen wir ein bisschen die Verantwortung von den Menschen, von der Gesellschaft weg, versuchen, oder? Das ist ja, bin ich bei dir.
Ja, ich verstehe ja auch, dass manche Menschen das nicht wollen. Ich finde, wenn es die Möglichkeit heute gibt, dass man sich da auch raushält, und das habe ich auch bei mir in der Familie, dass man sehr sparsam mit Daten umgeht, dann ist das auch in Ordnung, ja? Das soll jeder entscheiden können, ja? Niemand soll dazu gezwungen werden. Aber wir müssen doch, 80% der Leute wollen das doch, ja? Und wir geben, wer weiß, was für Daten überall ab, bei jedem amerikanischen Digitalkonzern, ja? Und wenn dann eine Kennzeichenüberwachung auf der Autobahn machen willst, um mal ein paar Mörder zu finden, dann wollen wir das wieder nicht. Also ich bin da sehr, sehr offen für sowas, ja. Das ist einfach meine Einstellung. Und man muss natürlich sagen, dieses Daten, ne, jetzt, du hast vorhin über Volkswagen gesprochen, ich weiß, als dieser ganze Datenschutz bei Volkswagen da rauskam, da wurde dann überlegt, ob Produktionsaufträge, weil die quasi irgendwann dem Kunden zuzuordnen sind, ob das nicht personenbezogene Daten sind. Das heißt, du musst die ganzen Produktions-IT-Systeme, war zu dem Beispiel, muss geschützt werden, als wären das personenbezogene Daten. Das hat Auswüchse angenommen, und das fördert ja eine Bürokratie, das fördert ja ein Overhead, den müssen wir alle bezahlen. Und wir stehen einfach in Konkurrenz zu anderen Wirtschaftsregionen, zu anderen, ja, auch Gesellschaftsmodellen. Und wir fallen da einfach zurück in diesem Überschießen. Und deswegen bin ich da ganz klar gib mir das Recht, da ein bisschen verschwenderischer mit zu sein. Ich glaube, das ist gut.
Man merkt es kaum. Sehr gut. Ja, bei den Meetings, hast du gesagt, Webmeetings und persönliche, nehmen wir jetzt mal so hin. Dann lass uns jetzt mal reinkommen in die Fragen.
Ja, gerne.
Ich habe es ja bereits erwähnt, dass du jahrelang in Wolfsburg warst. Ich persönlich sage immer, wenn mich die Leute fragen, ich habe ja in Wolfsburg Deutschland kennen und lieben gelernt. Klingt irgendwie schräg. Alle greifen sich aufs Herz. Lag aber daran, dass ich damals während dem Studium ein Praktikum gemacht habe und wir einfach eine geile Zeit hatten. Ja, lauter Praktikanten, Party und jedes Wochenende irgendwo in Norddeutschland unterwegs, in allen Städten.
Und so bin ich da auch angefangen.
Ja. Es war einfach, gab es noch dieses Afterwork bei dir?
Ja.
Ja, okay. Das war legendär, zumindest zu unserer Zeit. Ja. Ja. Also ich habe, wie gesagt, da eine tolle Erfahrung oder gute Erinnerung. Meine erste Frage zielt gar nicht auf jetzt dein Startup, sondern wie hast du deine Zeit in Wolfsburg in Erinnerung?
Ja, als wie du schon gesagt hast, als total... Also was total Neues. Also ich bin da hingekommen, ich war immer sehr stark, ich komme aus Köln im Westen, war sehr stark zu, in Richtung Süden orientiert, war bei Siemens Management Consulting, war bei Bayer Leverkusen, war immer bei vielen Firmen, habe Praktika gemacht und habe dann gesagt, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, hey, ich war noch nie im Norden, ja, und dann habe ich da so ein Diplomarbeitsthema bei Volkswagen gesehen, Logistik, Optimierung in der IT, das hört sich total spannend an, warum noch nicht? Da war ich noch nie, das gucke ich mir mal an. Und dann bin ich da wirklich mit meinem alten Mercedes da vorgerollt in Wolfsburg, im Bürozentrum Nord damals und habe quasi mich da vorgestellt. Und ja, da ist eine riesen Reise losgegangen. Und ich muss sagen, das war für mich eine komplett neue Welt. Das ist auch, ja, muss man auch sagen, wirklich besonders, wenn man da hinkommt, diese Prägung dieser ganzen Stadt auf diesen Konzern. Ja, diese DNA, die da, ich sag mal, im Landkreis Gifhorn herrscht. Ja, das ist ja der ganz starke Bezug auch zu dem Arbeitgeber. Und das war am Anfang genauso wie bei dir, ne? Da waren ganz, ganz viele junge Leute, da gab es nicht viel drumherum, ja, und da hat man sich zusammengetan und dann tolle Sachen erlebt. Und ich bin dann darüber quasi über diese Diplomarbeitsstelle in eine Doktorarbeit gekommen, ja, habe dann entschieden, da zu promovieren, bin dann Doktorandensprecher für Volkswagen geworden, auch eine ganz spannende Zeit, da über 300 Doktoranden nur bei Volkswagen und über 600 im ganzen Konzern. Und habe dann sehr viel Gas gegeben da, mich sehr stark eingesetzt und bin dann in die Assistentenlaufbahn gestartet. Zuerst von dem Produktions-IT-Verantwortlichen für ein Jahr und dann von dem quasi CIO für die Gruppe und die also Volkswagen-Konzern und die Marke. Und war eine tolle Reise, da Einblicke zu bekommen in diesen Weltkonzern. Ich meine, das war die absolute Hochzeit von VW, der deutschen Automobilindustrie, da ging es um Expansion, um wie jede paar Monate wurde ein neues Werk gebaut. Also es war eine tolle Zeit, da Einblicke zu haben.
Ja, schön, dass du auch so positive Erfahrungen gemacht hast. Du hast aber, wie schon gesagt, du warst dann am Ende ja auch in einer sehr zukunftsträchtigen Position. Ich sag's jetzt mal so, zukunftsträchtig, Industrie 4.0 und so weiter, die Technologien, Digitalisierung, Head of dem Lab. Hast aber trotzdem dann beschlossen, die Konzernwelt, die große, weite Konzernwelt, die du jetzt schon ein bisschen angeschnitten hast, zu verlassen mit deinen Mitgründern, und zwar um Synaos zu gründen. Was war da so der zündende Moment oder der ausschlaggebende Moment, der euch dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, komm, lass machen?
Ja, also ich bin nach der Assistenz bin ich dann eigentlich, generalistischer, sag ich mal, aufgestellt war als meine fachliche Ausrichtung war immer Produktionsoptimierung, Logistik und dann halt vor dem Hintergrund der IT, auch da in dem Bereich promoviert. Und ich bin dann quasi, habe dann nachher gesagt, ich will eigentlich wieder in diesen Bereich zurück. Also diese Schnittstelle zwischen Digitalem und dem Physischen, ja, du machst etwas Digitales, aber das ist nicht jetzt nur irgendein Aktienkurs, den du da mit beeinflusst oder ein Portfolio, das irgendwo digital liegt, sondern da fahren wirklich Roboter anders und wird anders produziert. Das hat mich immer begeistert, ja. Das unterscheidet mich auch von, sag ich mal, anderen Gründern, nicht meinen beiden Mitgründern, aber anderen Gründern, die sagen, sie haben quasi gegründet, weil sie immer diesen ganz super starken Drang hatten zu gründen. Den hatte ich auch, aber ich wollte immer in meiner Domäne, in dem, was mich begeistert, quasi gründen. Und ich habe dann die Shopfloor-IT übernommen für die Marke und den Konzern, Und dann das Thema Industrie 4.0, das kam damals auf. Wir haben dann mit dem DFKI da Robotik-Szenarien gezeigt. Und irgendwann war es so, dass wir quasi gemerkt haben, hey, da ist ganz, ganz viel Bewegung drin durch diese neuen Technologien, durch Cloud-Technologie, durch ja KI zu einem sehr frühen Zeitpunkt, durch andere Planungsansätze. Kann man ganz viel machen und die Software wird quasi in der Zukunft der Fabrik, der Logistik entscheidend sein und nicht mehr die Hardware. Und dann haben wir da verschiedene Themen verprobt und dann aber gemerkt, dass das Setup ja nicht optimal war, sag ich mal. Also Volkswagen hatte dann dahingehend andere, verständlicherweise auch ein anderes Ding. Wir wollten raus, wir wollten fremdes Kapital aufnehmen, andere Kunden auch bedienen und dann hat man sich da, sag mal, nach einem, war ein sehr langer Prozess und eine spannende Geschichte, auch nochmal die zu nur erzählen, aber dann hat man sich nach langem Hin und Her, haben wir uns dann da geeinigt, dass wir quasi da rausgehen, aber Volkswagen sich an diesem Thema quasi Interesse hat, uns dann auch da einen Auftrag gegeben oder einen Vertrag gegeben, da eingekauft. Das war unser erster großer Kunde, das hat natürlich extrem stark geholfen und hat auch vor allem geholfen, weil Volkswagen dahinter gestanden hat und wir mit dem Gewicht von Volkswagen auch diese Industrie quasi anfangen konnten zu verändern. Da können wir gleich noch zu sprechen, aber das ist wirklich ganz stark ändern wir ja das Konzept der Intralogistik weg von der Hardware hin zu einer Software. Und das ist für viele bestehende Firmen auch schwierig und die kämpfen dagegen. Und durch eine Macht von Volkswagen anfangen war das natürlich uns überhaupt erst möglich.
Jetzt hast du schon gesagt, Volkswagen war euer erster Kunde, Auftraggeber. Dadurch war natürlich auch ein gewisses Funding da, oder ich sage es jetzt einmal so. Volkswagen ist nicht der einzige. Ihr habt auch andere aus dem Konzern, MAN. Ihr habt aber auch Schaeffler schon zu euren Kunden, die ihr zu euren Kunden zählt und auf eurer Intralogistics-Management-Plattform da agieren. Jetzt habe ich schon den Begriff erwähnt, irgendwie. Was umfasst denn jetzt euer Dienstleistungsportfolio? Du hast vorher von Robotern, FTS, Cloud, alles Mögliche irgendwie in den Raum geworfen. Was darf man sich vorstellen, was ihr macht, wo ihr gesagt habt, okay, pass auf, Volkswagen hat irgendwie einen anderen Blick drauf oder würde das gern anders angehen als wir. Wir haben dann einen Weg gefunden, wie wir beide zufrieden sind. Mhm. Was ist es jetzt genau, was ihr macht?
Ja, also ich habe vorhin viele Begriffe in den Mund genommen. Das war auch genau die wilde Zeit von Industrie 4.0. Damals auch mit Professor Walze, der auch am Anfang unser Beirat war bei Synaos, der das Wort ja Industrie 4.0 mit kreiert hat. Wir haben dort ganz viele Technologien in diesem Smart Production Lab, das ich dann auch zusätzlich geführt habe, ausprobiert. Das ging von Vision Technology über Optimierungsansätze, über wirklich Robotik, mobile Robotik. Und was wir gemerkt haben, ist, dass wir dass quasi die Optimierungsansatz, der Planungsansatz, wie Fabriken optimiert werden, dass der sehr quasi ja rückständig ist in der Industrie noch. Das waren auch die Doktorarbeitsthemen von meinen beiden Mitgründern. Wir haben dann einfach, Volkswagen hat dann quasi eine herstellerunabhängige Leitsteuerung gesucht. Auf dem Markt gab es nicht viel. Wir hatten etwas im Portfolio, aber natürlich ganz anders, also nicht jetzt irgendwie passend, nicht industrialisiert und so weiter. Und dann haben wir gesagt, eigentlich können wir das doch auch machen. Und dann wurde quasi gesagt, ja Mensch, aber ihr seid doch bei Volkswagen, ihr habt doch gar nicht die Mittel, das wirklich ein skalierbares Produkt zu machen. Da haben wir dann angefangen zu sagen, hey, Moment mal, hier gibt's da ganz viel, wir haben tolle Ideen, aber wir können es gar nicht umsetzen, weil wir quasi eigentlich nicht an der richtigen Stelle sind. Und das wird dann auch intern gesehen. Und dann sind wir dann rausgegangen. Ja. Und ganz wichtig, und das will ich hier einfach mal nochmal sagen, Volkswagen ist nicht an uns beteiligt. Ja, das habe ich euch oft, ja, das ist aber nicht so. Volkswagen ist ein Kunde von uns. Wir haben einen einzigen Investor und das ist die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, die Bravo Group, geleitet von Herrn Brinkmann. Und die haben uns sehr früh das Vertrauen ausgesprochen und sind unser einziger Investor und stehen an unserer Seite. Und was machen wir inhaltlich? Du hast danach gefragt. Also wir sind gestartet mit der Idee einer herstellerunabhängigen Leitsteuerung. Damals kam diese Standardschnittstelle VDA, du hast VDA 5050, die vom VDA und VDMA gemeinsam entwickelt wurde. Die kam damals auf. Wir haben das auch von Volkswagen-Seite sehr früh quasi mit begleitet, mitgetrieben und haben gesehen, dass da große Potenziale drinstecken. Ja. Ich war damals zu dem Zeitpunkt ja verantwortlich für die Shopfloor-IT und die Shopfloor-IT in allen Industrien ist geprägt von einer sehr großen Heterogenität der IT-Landschaft. Ja. Über Jahre, über Jahrzehnte wurde Hardware eingekauft, und Software kam einfach als Add-on mit. Ja, ich habe ein Schraubdatensystem gekauft und dann kam einfach Schraubdatenserver mit. Ich habe irgendwas gekauft, das war immer so. Und deswegen war total heterogene Landschaft, was zu großen Resonanzen geführt hat, zu sehr schwerer Wartbarkeit, zu keiner Dateneinheitlichkeit, also zu schwierigen Optimierungsansätzen auch. Man kann das schwer nutzen. Und da haben wir gesagt, in der Intralogistik muss es anders aussehen. Hat die Industrie auch gesagt, deswegen hat man diesen Standard gemacht. Und wir sind dann gestartet mit der Idee einer herstellerunabhängigen Leitsteuerung. Wir sind auch die einzigen auf dem Markt, die das wirklich von Scratch mit moderner Cloud-Technologie herstellerunabhängig, ohne jemals eigene Hardware dort zu haben, entwickelt haben. Und das haben wir jetzt ausgebaut und erweitert hin zu einer Intralogistik-Management-Plattform, auf der wir nicht nur mobile Robotik optimieren und steuern, sondern auch die manuelle Welt, die immer noch 90% des Intralogistik ausmacht, mit reinnehmen, also Gabelstapler, manuell geführte Routenzüge und auch den Menschen, ja, also auch den Picker steuern, den Linerunner steuern, der irgendwelche Handlungen an den Fahrzeugen machen muss, und das ist jetzt unser Ansatz mit einer, ja, KI oder mathematischen Optimierung oben drüber, die immer wieder optimale Zustände für die Fabrik herstellt.
Aber ihr erstellt jetzt nicht die Hardware, um den Pick-Prozess irgendwie anzuleiten oder solche Sachen, sondern ihr integriert nur.
Wir sind eine Software-Company. Ja, wir sind unterhalb der SAP, also ERP-WMS-Ebene. Ja, wir bekommen Aufträge aus dieser Ebene. Das heißt, Fahraufträge, also Bedarfe, Bedarfsorte, Bedarfszeiten, Wunschanlieferzeiten. Das ist sehr heterogen, was wir bekommen, aber wir brauchen auf jeden Fall da Informationen, wann wo etwas sein muss. Das muss auch nicht immer durch ein übergeordnetes System sein. Das können wir auch so aufsetzen, dass das über Interaktionen an dem Bildschirm vom Werker abgerufen wird, über irgendwelche Push-Button. Also das haben wir bei unterschiedlichen Kunden unterschiedlich umgesetzt. Aber auf jeden Fall kriegen wir den Bedarf an Logistik, logistischer Bewegung, lass es mich so sagen, und wir optimieren dann die operative Logistik, ja. Und das machen wir, wie gesagt, basierend auf einem sehr modernen Software-Stack und halt unterstützt durch, ja, du kannst es nennen KI, also wir benutzen mathematische Optimierung, Heuristiken, Meta-Heuristiken, wo wir immer wieder in jeder Sekunde Hunderttausende von Lösungen errechnen und den optimalen Zustand zwischen Transportressourcen und Transportaufträgen herstellen, ja. Also das heißt, bei uns wird nicht in der klassischen, ja, Doppelsprung oder sequentiellen Planung gearbeitet, sondern wir versuchen immer ein globales Optimum herzustellen, und das sind wir vor allem bei großen Flotten, und die Flotten werden immer größer, extrem erfolgreich, ja. Also wir fahren große Fabriken, große Endmontagen mit einem Faktor 1,1 Roboter pro Quelle-Senke-Beziehung. In klassischen, vielleicht auch SPS-basierten Installationen noch, sind das manchmal 2, 3, 4 Roboter mit Laden, mit Ausfallzeiten. Also wir können wirklich da 50% und mehr an der Hardware einsparen, weil wir halt jeden Roboter immer flexibel über das ganze Layout einsetzen und ihn dahin schicken, wo er gerade gebraucht wird, und trotzdem, ja, in der Automobilindustrie einen 1-Minuten-Takt halten, Wiederauffüllzeiten von 3, 4 Minuten halten, ja, also wenn wir 2 Minuten stehen, dann steht die Fabrik, und das kriegen wir trotzdem hin. Das ist wirklich industry-proven, und das ist natürlich ein ganz neuer Ansatz.
Du hast jetzt gerade die ganzen Logistik, die Transporte und so weiter und so fort. Lagerhaltung fällt bei euch auch rein, dass ihr sagt, okay, wie muss denn eigentlich die Lagerhaltung idealerweise sein, damit wir, weil ihr reduziert ja Wartezeiten, ihr reduziert ja die Transportwege, Transportzeiten etc. pp., dass das auch irgendwie, hat ja auch einen Einfluss, dass ich die Teile jetzt, die ich häufig brauche, nicht ganz hinten im Lager habe und so weiter und so fort. Ja. Ist das bei euch auch dann integriert in der KI? Oder?
Also wir haben auch einen Kunden oder haben auch Kunden im Bereich E-Commerce, wo wir auch quasi Lagerhaltung und Batch-Optimierung und so weiter machen. Die Idee ist, die gleichen Algorithmen dafür zu nutzen. Überführen jetzt stückweise davon, sag mal, Umfänge immer auf unsere Intralogistik-Management-Plattform. Das ist aber nicht unser primäres, sag mal, Zielgebiet. Ja, natürlich müssen wir quasi auch Zwischenpuffer, Zwischenspeicherung und so weiter in der Fläche machen. Das machen wir auch, ja, also Storage und so weiter. Aber jetzt wirklich eine große Lageroptimierung ist nicht das primäre, sag mal, Anwendungsfeld von unserer Software.
Wenn ich das jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, was du jetzt gesagt hast. Ihr habt ja, ist jetzt also herstellerunabhängige Plattform, ja. Sprich diese Flexibilität gewährt ihr auch über die 50-50, über die Schnittstelle. Ja. Ja. um das sicherzustellen. Was waren aber jetzt sonst so eure größten Herausforderungen am Weg zu dieser Plattform? Ich meine, es ist ja nicht nur die Schnittstelle, sondern gibt es ja ganz viele. Und du hast auch ja kurz erwähnt, auch Volkswagen hat ja anscheinend in eine Richtung auch geschoben oder hat geholfen, da einen gewissen Druck aufzubauen in der Industrie. Aber was waren so auf eurem Weg seit der Gründung bis heute so die größten Herausforderungen? Wie habt ihr die gemeistert?
Ja, also ganz klar am Anfang, wir hatten eine ganz starke Vision. Wir haben auch nie einen Pivot als Unternehmen gemacht, als Startup gemacht. Also wir haben immer unserer Vision sind wir treu geblieben, mit Software die Industrie zu verändern und unter Einfluss zu nehmen. Und das im Bereich vor allem Intralogistik. Aber am Anfang, ich muss mal sagen, da waren wir sehr visionär und da war Volkswagen auch extrem weit vorne dran. Und der Markt war sehr early stage, muss man einfach sagen. Also der Pain von großen Flotten, von Automatisierung, die wirklich umfassend ist, der war noch gar nicht da, ja. Und der kam erst später. Und ich beschreibe das ja immer in so 5 Schritten der Automatisierung. Du bist erst in der ganz manuellen Welt, dann hast du erste Automatisierungsfälle, aber die Automatisierungsfälle sind in unterschiedlichen, sag mal, Ecken der Halle, die sind nicht verbunden, du kannst einfach das machen und drumherum fahren die manuell noch weiter, wie sie wollen und dann kommst du in eine Welt, wo es dann komplexer wird und irgendwann überfahrene, Fahrstrecken sind, wo unterschiedliche Hardware in einem Layout fahren muss, sehr, sehr enge Layouts und so weiter und da waren wir von Anfang an. Unser allererster Use Case war die Endmontage bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, ja, und das war gleich die Reise zum Mond. Das waren 140 Roboter, ja, in einem sehr, sag mal, alten Layout, das heißt, der ist nicht für Automatisierung ausgelegt gewesen und da waren wir vom Mindset her am Anfang an und da war der Markt aber noch nicht da. Also wir gucken ja hier gerade auf das Poster von der Logimat 2022, wo wir das beste Produkt geworden sind. Das war so das erste Jahr, wo wir auch wirklich gemerkt haben, Mensch, der Markt versteht, was die VDA 5050 bringt. Der Markt hat einen Bedarf an dem, was dort ist, ja. Wir kommen in einen Markt, der jetzt verstanden hat, dass man auf Software setzen muss und so weiter und das wächst, ich würde sagen, die Erkenntnis wächst exponentiell jetzt. Also da kommen wirklich, das wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Wir haben Kunden, die kommen, die mussten wir früher 2 Jahre qualifizieren, heute sind das 2 Wochen, weil sie alle schon wissen, worum es geht und schon die gleichen Probleme haben. Aber das waren ganz klar die Probleme am Anfang. Außerdem ist das Thema natürlich, was wir bearbeiten, das ist schon ein dickes Brett, das wir bohren. Das geht um die Optimierung der gesamten Intralogistik und es ist nicht ohne Grund, dass die ganzen großen Milliardeninvestitionen alle in die Supply Chain gegangen sind, in Züge, in LKW-Optimierung, in all das. Du kennst es genauso gut wie ich, aber niemand hat mal in die Intralogistik investiert, weil das so ein schwieriges Umfeld ist. Und da sind wir rein und da sind wir gut unterwegs und ich würde sagen auch mit vorne dabei und der Marktführer. Ja.
2020 hast du gesagt, der Markt 2022, ist richtig, wer lesen kann, ist im Vorteil. 2022 hast du gesagt, hat der Markt realisiert, was es bedeutet, was die VDA 5050 Schnittstelle bringt und so weiter und so fort. Jetzt sprichst du Volkswagen, ich habe vorher MAN erwähnt, ich habe Schaeffler genannt, sind ja alles ganz große. Das sind ja die Großen in der Industrie. Ja. Funktioniert eure Lösung auch für Kleine, im kleinen Stil?
Ja, also wir kommen aus einer Welt, wo, und das habe ich ja gerade auch versucht schon zu erzählen, wo wir wirklich große Projekte in großen Unternehmen stemmen können. Ja? Und da sind wir auch von der DNA als Startup anders unterwegs als viele andere Startups, die sagen, wir machen ja ganz schnell ein MVP und mal hier 3 Roboter, die im Kreis fahren. Wir kamen gleich, sag mal, mit der größten VDA 5050 Installation, die es jemals gegeben hat und die es immer noch gibt. Also das ist immer noch der Weltrekord, den wir da haben, 140 Roboter über die VDA 5050 in einer Endmontage. Und das ist auch unser Sweet Spot zu dem Zeitpunkt gewesen. Das kann so auch kein anderer auf dem Markt. Ja. Nur wir merken, dass halt auf dem Weg dorthin in diese Welt ja sehr viele Fehler gemacht werden. Ja. In den ersten, sag mal, wenn man anfängt zu automatisieren, dann setzen viele auf Blackbox-Solutions, die einfach vom Hardware-Hersteller mitgebracht werden. Das kann ich auch teilweise verstehen, weil die Mitarbeiter, das ist ein Change-Prozess für die Mitarbeiter, da kommt Hardware rein. Die müssen erstmal da verstehen, damit umzugehen. Die müssen verstehen, das ist keine Bedrohung, das hilft uns eigentlich. Ja. Und dann setzen viele auf Lösungen, wo dann die Software so als Add-on mitkommt. Ja. Und wir sehen halt, wenn dann die nächsten Schritte gemacht werden, und dann in mehr Automatisierung gegangen wird, dann wird gesagt, oh, plötzlich geht das nicht mehr nur mit einem Hersteller, weil ich will ja andere Hardware auch noch kaufen und dann die kreuzen sich und die können aber nicht zusammenfahren, ja, oder die fahren auf dem gleichen Layout, das funktioniert nicht. Und dann habe ich ein großes Automatisierungsprojekt und dann habe ich noch ein IT-Projekt dazu. Und das sehe ich halt reihenweise, wie die Projekte einfach failen. Also ich habe wirklich, wir haben mehrere Kunden gehabt, die haben einfach 30, 40 Roboter auf den Schrottplatz gestellt, weil sie gesagt haben, wir kriegen es nicht ans Laufen. Und deswegen sagen wir halt, wir müssen früh die Kunden auch abholen. Wir haben unsere Plattform dahin entwickelt, dass wir jetzt auch Gabelstapler machen, dass wir unseren Kunden also helfen, quasi schrittweise in diese automatisierte Welt reinzukommen und natürlich auch vom ganzen Hosting her als SaaS-Lösung, vom Pricing her haben wir jetzt eine Lösung gefunden, dass wir es auch mit, sag mal, kleineren Flotten oder viel, viel kleineren Flotten, ja, mit ein paar wenigen Robotern auch gut umsetzen können. Und du hast Schaeffler angesprochen. Schaeffler ist ein perfektes Beispiel dafür. Schaeffler hat eine ganz dedizierte Entscheidung getroffen, sehr smart, für eine einheitliche weltweite Architektur. Aber die fangen halt in ihren Werken nicht mit 30, 40, 50 Robotern an. Das ist in der Tier 1 auch oder in der Zulieferindustrie auch ein bisschen anders als in der Automobilindustrie. Und die fangen mit sehr kleinen Flotten an, lernen, ja, und erweitern sie dann Stück für Stück, Use Case für Use Case. Und da ist zum Beispiel sehr kleine Umfänge am Anfang, 3, 4, 5 Fahrzeuge und trotzdem funktioniert unsere Lösung gut.
Also KMU könnte auch anklopfen und sagen, hey, wir haben jetzt da, keine Ahnung, 5 Gabelstapler oder 2 oder 3 oder wie auch immer. Oder sagst du, das ist schon ein bisschen klein oder?
Nein, wir haben viele Kunden, die so anfangen. Die Frage ist natürlich, man muss eine gewisse Ambition haben, ja, also du musst ambitioniert Automatisierung oder auch Intralogistik machen wollen. Wenn ich rede ich das und das soll nicht despektierlich sein, wenn ich jetzt ein Getränkelager habe, wo zwei Gabelstapler durch die Gegend fahren und es wird auch immer so bleiben, dass da 2 Gabelstapler durch die Gegend fahren, ja, dann glaube ich nicht, dass du unsere Lösung jetzt brauchst. Wenn du aber anfängst mit einer Automatisierung, wenn du sagst, ich habe hier 30 Gabelstapler und hey, ich habe eigentlich ein Problem, was alle haben, Fahrer zu finden fürs Wochenende, für die Nachtschicht, für Montagmorgen, für Freitagabend, wenn es schönes Wetter ist, und ich muss irgendwann automatisieren, ja, dann sind wir genau die richtige Lösung. Dann fangen wir halt an mit 3, 4 Gabelstaplern und nehmen dann irgendwann 20 Gabelstapler und tun dann irgendwann 10 Roboter dazu oder 20 Roboter dazu. Und dafür genau sind wir gemacht auch.
Okay. Bevor wir jetzt zum Thema Automatisierung noch gehen, was mich interessieren würde, weil ich hatte das in anderen Podcasts auch in Gesprächen, die gesagt haben, ja, wir sind vor allem auch in den Großen unterwegs, die haben aber oft ein Problem, sie wollen nicht, sie glauben Startups nicht, dass sie den Rollout, sage ich mal, weltweit hinbekommen, ja, weil sie einfach noch zu klein sind und so weiter und so fort. Und oftmals ist das so ein bisschen der, sage ich mal, die Hürde, warum dann Projekte mit ihnen gemacht werden. Seht ihr dieses Problem auch oder ist es dadurch, dass ihr von Anfang an gleich bei den Großen drinnen wart, dass die sagen, okay, gut, alles klar, wenn Volkswagen auf die setzt, wenn Schaeffler auf die setzt und weltweit ausrollen wollen, die werden das hinkriegen als Team, auch wenn die jetzt erst 7 Jahre alt sind.
Also die Fragestellung gibt es, aber das habe ich, also wir sind von der DNA her, wir kommen aus der Konzern-IT, aus einem Großunternehmen, wir haben unsere Software gleich, sag mal, professionell entwickelt, ja, das heißt mit Rollen, mit Rechten, mit Mehrsprachigkeit, mit Anbindung zum Active Directory, security-mäßig gut aufgestellt, ja, hochverfügbar. Das hat uns schwerfälliger gemacht, ja. Das ist halt nicht der easy peasy MVP, den wir für 500.000 Euro quasi mal schnell entwickeln und dann läuft der und alle sind glücklich. Nein, wenn wir ausfallen, dann stehe ich nächsten Morgen beim Werksleiter, ja. Und deswegen unsere ganze DNA ist schon so, dass wir da quasi sehr, sehr, sehr gut und sehr vertrauensvoll mit unseren Kunden zusammenarbeiten und da auch Vertrauen aufbauen. Und natürlich hat das am Anfang geholfen, dass so jemand wie Volkswagen auf uns gesetzt hat. Und das Thema ist eigentlich für mich jetzt quasi gelöst, ja. Also wir haben das nachgewiesen, wir können skalieren über Partner, wir schaffen das, ja. Das ist klar eine Industrie, das ist auch unsere DNA. Und natürlich hast du jetzt, mal die typischen deutschen Firmen und Konzerne, die schicken uns jedes Jahr eine Excel-Liste und versuchen, schafft ihr das denn? Und dann wird nochmal 3-mal entschieden und nach 2 Jahren kommt der nächste Manager und stellt wieder alles in Frage. Da machen andere Konzerne gleich 5, 6, 7 Rollout-Projekte in der Zeit. Also es gibt immer diese Bedenkenträger, die diese Fragen haben. Aber ich meine, wenn du unseren Track-Record und unsere Kundenbasis anguckst, dann ist das eigentlich beantwortet für mich.
Stehst du noch ab und zu beim Werksleiter oder ist das nur am Anfang gewesen?
Naja, also sagen wir mal so, die ganz großen Eskalationen, die haben wir so wie ganz am Anfang nicht mehr. Aber natürlich stehe ich ab und zu noch beim Werksleiter. Ich war gestern bei einem Werksleiter und da ging es um ein Anlaufprojekt und so. Aber natürlich ist unsere Organisation jetzt auch größer. Ne? Da stehen auch andere Leute beim Werksleiter.
Sehr gut, dann kommen wir mal auf die Automatisierung. Du hast es schon angesprochen, viele scheitern auch, viele haben irgendwie, keine Ahnung, wie viele Roboter, die sie dann verschrotten, weil sie irgendwie nicht auf die Kette kriegen und so weiter und so fort. Wie schaut denn die Realität in den Fabriken heutzutage aus, wenn du jetzt Deutschland anschaust oder von mir aus auch Europa? Wo stehen wir wirklich beim Thema Automatisierung? Was läuft gut, was läuft schlecht? Wie ist da dein Blick drauf? Du hast ja viele Fabriken schon gesehen.
Also ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, dass wir in Europa und in Deutschland wirklich in diesem Bereich führend oder noch führend sind, muss man ganz klar sagen. Ja? Also das, was wir quasi machen, wenn wir uns, oder was so in der Volkswagen-Zeit vor 10 Jahren, ne, wir fliegen in Silicon Valley und gucken mal an, wie Digitalisierung bei Plattformen und so weiter, ja, bei vielleicht auch Webhosting und so weiter, Cloud-Technologie gemacht haben. Das machen andere Firmen und kommen nach Deutschland, kommen nach Europa und gucken sich an, wie die Intralogistik digitalisiert ist. Ja, also die Bebauung, die wir bei den großen OEMs haben, das gibt es so in den USA nicht zum Beispiel. Ja, muss man ganz klar sagen. Das Problem ist, dass wir natürlich immer noch dieses, ja, sag ich mal, sehr wenig agile Mindset haben in den Unternehmen. Und ich sage jetzt nicht Agilität in der Reinform nach dem Weißbuch irgendwie in diese Richtung, sondern wir sehen einfach, ein gutes Beispiel, deutscher Konzern, ja, schreibt alle Prozesse, die sie haben, auf in Excel, brauchen dafür 1,5 Jahre. Ja, erstmal ein richtiger Ansatz, wollen das standardisieren, schaffen es aber nicht schnell zu machen, sondern in 1,5 Jahren. Und dann machen sie eine globale Ausschreibung und dann machen sie weiter. In der Zeit hat sich die ganze Prozesse aber schon wieder weiterentwickelt und die brauchen so lange und dann kommt ein neuer Manager rein und der stellt alles wieder in Frage und andere Kulturen, andere, sag ich mal, Industrien, die sagen einfach, wir machen jetzt auch mal einen Use Case hier mit euch, macht das mal, ja, zeigt uns das mal und wenn das funktioniert, dann rollen wir es halt ein bisschen weiter aus und wir wachsen inkrementell und wir lernen zusammen und wir gehen das irgendwie flexibel an und mit diesem Lastenheft, wir machen alles einmal mit einem General-Approach, aber nie richtig finanziert, ja, das ist ein schwieriger Ansatz und da tun sich ganz viele Konzerne extrem, extrem weh.
Jetzt hast du wieder den Begriff Konzern erwähnt. Wie schaut es im Mittelstand aus für dich zum Thema Automatisierung und KMU?
Ja, KMU fängt ja ganz klein an und kann auch Hidden Champion Weltkonzern sein. Ich sehe, dass da Automatisierung eine immer größere Rolle spielt, weil wir wirklich, und das ist jetzt vor allem in der westlichen Welt, also Europa, Nordamerika, wirklich ein Problem bekommen mit Menschen, die einfach Gabelstapler, Routenzüge und so weiter fahren wollen, ja. Vor allem in Randzeiten, sage ich jetzt mal. Und da tut sich auch sehr viel. Also da gibt es auch viele Lösungen, die wirklich, wenn man sehr kleine, sag mal, Umfänge hat, Plug-and-Play einsetzbar sind, ja. Ich habe jetzt, ich war jetzt auf einer Messe, da habe ich eine Lösung gesehen von einem chinesischen Hersteller, aber das war einfach so ein Pallet-Mover und den konntest du wie so einen alten Gameboy, wie so einen alten Kassettenrekorder, so konntest du den programmieren, ja. Du hast ihm einfach einen Aufnahme-Button gedrückt, dann bist du eine Strecke abgefahren, ja. Und dann konntest du den Play-Button drücken und dann fuhr das immer wieder ab. Musst du halt selber aufladen und sagst, jetzt fahrst du mal 2 Hallen weiter und stellst da auf den Platz, den ich gezeigt habe, dann fährt er da hin und stellst ab und kommt wieder zurück. Und ich glaube, dass Automatisierung wirklich, das wird das Thema sein für die nächsten Jahre. Wenn du hier quasi weiter in Europa produzieren willst, wettbewerbsfähig sein willst, dann musst du automatisieren. Das musstest du schon in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahrzehnte oder 3 Jahrzehnte und das musst du in Zukunft auch weitermachen. Und die Intralogistik ist halt, ja, immer noch der große wilde Westen, ja, wo alles zusammenkommt, die Hubs, ja, wo in der Lieferkette 2-3 Mal umgepackt wird, ja, und das ist halt so komplex und deswegen ist da noch so viel menschliche Arbeit drin und da liegen die großen Ratiopotenziale für die Großen, aber auch für die Kleinen und da wird Automatisierung jetzt hier ein großes Thema sein.
Und wie kann die Automatisierung aus deiner Sicht gelingen? Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, wo das Problem ist, Thema Agilität, aber was macht jetzt so ein Transformationsprojekt hin zur Automatisierung erfolgreich? Wie schaffen das Unternehmen?
Ja, also immer natürlich der Mensch, der steht im Mittelpunkt. Der Mensch, der auf dem Shopfloor ist und der mit dem Roboter dann, ob er mobil ist oder stationär, zusammenarbeiten muss, das ist total wichtig. Ja, begreift das als Chance und nicht als Bedrohung, das ist die eine Sache. Und dann auf der anderen Seite auch wirklich das Mindset der Leute, die das einkaufen und die das einplanen und die das beschaffen und so weiter, dass man da wirklich versteht, dass man Automatisierung auch ein Stück weit anders machen muss. Das ist ein Change-Prozess für den Mitarbeiter auf dem Shopfloor, aber auch für die Prozesse im Unternehmen zum Beispiel. Wenn ich so, ne, wenn ich da reingehe und versuche, alles nach meinem über 20 Jahre gewachsenen Prozessen zu customizen, das können die Großen vielleicht, die Kleinen können das nicht. Die müssen einfach sagen, ey, was kann denn eine Software, dann die Software der Robotik, was kann die Robotik hier ableisten? Und dann muss ich halt meine Prozesse halt mal so umstellen. Ja, und das ist diese Goldrandlösung, dieses alles individualisieren und so weiter, ja, das ist einfach, das gehört der Vergangenheit an. Du musst, also für mich ein erfolgreiches Unternehmen, ob es klein oder groß ist, ja, du musst eine saubere Architektur haben, du musst Daten richtig zentral verwalten, das ist dein Schatz, und dann musst du modular da deine Technologien reinpluggen können, ja, da musst du sagen, ich nehme jetzt für Robotik das, ich nehme jetzt für Visualisierung das und ich finde das ist die Aufgabe der Zukunft, und da gehört Automatisierung mit rein, ja.
Und im Prinzip dann halt den Hub, der alle unterschiedlichen Schnittstellen bedienen kann, egal,
ja,
also Hersteller.
Ich glaube, den einen Hub, den gibt es so gar nicht, ja, für ein ganzes Unternehmen. Aber du musst halt eine Datenarchitektur, also die Wertschätzung von Daten, von Stammdatenpflege und so weiter, ja, lass es SAP sein oder ein anderes ERP-System, ja. Darin liegt dein Gold. Da, wenn du da quasi, wenn die Eingaben gut sind, wenn du deine Mannschaft anleitest, quasi saubere Datenhaltung zu machen, da kannst du dann Auswertungen machen, da kannst du dann andere Systeme andocken und so weiter. Da liegt der Wert und der größte Hebel für alles drin, ja. Auch für KI und für alles, was du brauchst, um da zu machen. Also guck die großen Dinger an, führ irgendwas ein, Celonis, was weiß ich, irgendwas. Wenn du keine guten Daten hast, wenn das schlecht ist, dann kannst du das alles nicht machen.
Was sind für dich gute Daten? Weil ich meine, in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, alle klagen irgendwie über die Datenqualität und sagen, ja, Datenqualität. Ich meine, ich kann mich ja auch aufreiben zum Thema Datenqualität. Ich sage, okay, was ist wirklich so das Level, wo ich sage, das ist jetzt die Datenqualität, die brauche ich, damit ich das wirklich machen kann. Ich kann sie ja bis zum Exzess treiben, ja, und dann ist irgendwann Aufwand, genau, Nutzen irgendwann auch nicht mehr da. Nee,
auf jeden Fall, definitiv.
Genau, ja. Was ist für dich gut?
Ja, gut, das kann ich, das okay. Ist jetzt wirklich auch voll. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen Scan-Prozess hast, ja, und du stellst dem Fahrer halt frei, der scannt in 60% der Fälle, ja, dann was willst du denn damit machen? Weil du halt nie eine verlässliche Größe hast, dass wenn dieser Scan-Prozess quasi, oder wenn er diesen Schritt abarbeitet, ist da ein Scan und dann kann ich irgendwas anderes auslösen oder ich weiß etwas oder ich kann eine Durchlaufzeit berechnen und so weiter, ja. Das sind halt so Kleinigkeiten, ja. Also überleg, was du machen musst, ja. Aber wenn du was machst, dann machst du halt auch richtig, dass es irgendwo was hast. Also ich meine, wir hatten damals da Systeme, ja. Da waren drei Hallen, dreimal das gleiche System drin. Und einmal war eine Prio 1 Inzident, hat die Nummer 99, einmal Nummer 10 und einmal war es A. Ja, und du konntest halt überhaupt, da war überhaupt keine Systematik drin, wie gehe ich damit um? Und da meine ich einfach nur so. Ich meine, das ist ein Trade-off. Ja, ich kann natürlich alles überwachen und dann, wo ist der Mehrwert? Das muss man auch austarieren. Aber wenn der was macht, dann muss das schon einigermaßen machen. Und wie gesagt, das geht auch wirklich um Disziplinierung der Arbeiter dann und so. Wie gesagt, wenn du da einen Scan-Prozess hast und der wird einfach nur zu 60% gemacht, ja, dann, was hilft er dir dann? Nee. Dann machst du wieder richtig ganz oder lass ihn einfach weg und sagst, brauchst du nicht scannen. Ja, weil zur Datenhaltung, zur Ableitung von Optimierung und so weiter kannst du es nicht nutzen, ja.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, mal zuerst den Use Case überlegen, was ist es, dann auch die Disziplin haben, dass denn diese Daten erhoben werden, und dann würde ich jetzt mal unterstellen, der dritte Schritt ist dann zu sagen, okay, auch schon, dass die Daten richtig drin sind und du nicht für ein und dasselbe Produkt 10 verschiedene Artikelnummern hast, weil du einmal Leerzeichen drin hast oder einen Punkt oder wie auch immer.
Ja, aber das ist ja die Welt da draußen.
Ja, ist so.
Es ist so, dann der eine macht einen Unterstrich, der eine macht einen Bindestrich und schon kannst du das alles nicht mehr zusammenführen. ja, also einfach irgendwie eine gewisse Konsequenz in den Sachen, wenn du nicht entschieden hast, was zu tun. Das ist, glaube ich, total wichtig und
ja, spannend.
Da auch in den Konflikt zu gehen mit den Mitarbeitern, muss man echt sagen. Ist ja auch sehr schwierig bei uns, muss man sagen, weil wir kommen aus einer Welt und wir gehen in eine Welt, wo der Mensch quasi bei uns eine knappe Ressource ist. Ja, es ist schwierig, da Leute zu finden. Und wenn du dann zu anspruchsvoll an diese Menschen bist, dann haben auch viele oft keine Lust. Ja, und wollen das halt nicht, ja, und sehen den Mehrwert halt nicht sofort. Und da halt den richtigen Maß zu finden, ist entscheidend.
Ja, ich glaube, das ist das, ich merke ich auch jetzt, sage ich einmal jetzt, an der Hochschule, die Studenten drehen sich ja auch, also vom Mindset her, das ist ein bisschen anders als in der Vergangenheit, um da den richtigen Weg zu finden, ist nicht so leicht, ja. Bin ja. Ich
Wenn du das schon sagst, bis vor kurzem waren wir beide ja noch so jüngere Generation, jetzt sitzen wir hier schon wie so ein älteres Paar am Tisch und weinen unser Bier, ist doch nicht ganz so, aber es ändert sich schon was und der globale Wettkampf, der ist hammerhart, ne? Da muss man echt sagen. Also ich war letztens noch mal in Asien, wenn du dir anguckst, wie viele gut ausgebildete, dynamische junge Leute da sind, ey, da wird dir Angst und Bange, ja? Und das, ich sag jetzt nicht, dass wir hier alle jedes Wochenende durcharbeiten müssen, aber wenn du überlegst, was wir für Anspruch haben an den Staat, was der alles tun muss und was wir da einbringen,
ja, herausfordernd. Ja, vor allem die Sprachbarrieren werden auch immer kleiner, ja, und dann ist es
sehr schon simultan Übersetzer und so, also es ist Wahnsinn.
Ja. Aber weil du es gerade ansprichst, du warst in Asien, wenn du jetzt sagst, Vergleich USA, Asien mit Europa, Denkweise, wie auch immer, siehst du da große Unterschiede?
Ja, Riesenunterschiede. Also, wie gesagt, Asien, brutal hungrig, brutal jung, immer besser ausgebildet, ja, muss man sagen, wollen wirklich was reißen. Da ist dieser Traum vom Aufstieg, ja, der ist einfach riesengroß, ja, der ist einfach, die wollen sich ein besseres Leben erarbeiten, ja, und das, den gibt's in Europa so in der Breite für mich nicht. Viele Leute sind total zufrieden quasi mit dem, was sie haben, ja, und wenn jemand dann Gehaltserhöhung gibt, dann sagt er, super, dann brauche ich nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Das ist dieser Drang, da was aufzubauen, den vermisse ich da schon ganz stark. Und die USA ist dahingehend anders, die haben das schon auch, aber die USA ist ja viel, viel weiter im Spread, ja, also dieses gesellschaftliche Niveau, das wir uns auch in Deutschland, ja auch in Europa erarbeitet haben, muss man ja auch mal sagen, ja, das gibt's da so nicht. Da gibt's halt eine Klasse, die halt immer noch sehr, ja, einfach arbeitet, einfach, ja, die auch für einfache Arbeiten, sage ich, weiß gar nicht, wie ich das jetzt richtig ausdrücken soll, aber da gibt's immer noch eine hungrige, sag mal, die Absicherung ist nicht so hoch, da gibt's irgendwie noch einen ganzen Teil der Bevölkerung, der ist wirklich, die wollen was machen, die gehen ins Risiko auch, ja, ich meine, das hat ja total viele Implikationen, ja, guck dir bei uns an, sowas wie jetzt die weltweite Bedrohung, wie komme ich Leute, die zum Militär gehen, die irgendwie das Land verteidigen wollen, weil das ist ja bei uns alles total schwierig, weil wir aus einer sehr komfortablen Situation kommen, ja, und das hast du in den USA halt nicht. Du hast halt natürlich eine Schicht der Bevölkerung, die ist extrem wohlhabend, die ist extrem, sag mal, abgesichert und so weiter, du hast aber eine Schicht und das hat auch alles negative Implikationen, mir ist das schon klar, aber da ist auch eine Schicht, die ist auch hungrig und die wilde und da ist Aufstieg und wenig Neid da und die wollen halt auch irgendwie da raus und sowas gibt es halt in Europa und in Deutschland jetzt viel weniger, würde ich sagen.
Und wenn du jetzt von den Menschen in Richtung Automatisierung gehst, Bereitschaft in die Automatisierung zu investieren, siehst du da auch Parallelitäten, so wie du es jetzt bei den Menschen und beim Mindset irgendwie feststellst?
Ja, also wie gesagt, da haben wir in Deutschland schon echt eine lange, ich habe ja gerade auch sehr nochmal Sachen kritisch hinterfragt, da haben wir schon einen sehr weiten Weg gegangen und da sind wir auch wirklich führend und so weiter und das hat auch alles sehr positive Aspekte von dem, ne, dass unsere Arbeit sehr sicher, ich wie gesagt, komme jetzt gerade gestern aus einer Fabrik, wenn du anguckst, wie da die Bedingungen für die Werker sind, wie oft da das Werkstück gedreht wird, dass der Mensch nur von oben arbeiten muss, da ist der Wille, in sowas zu investieren, schon extrem hoch. So. Und ich sehe jetzt halt, dass die Intralogistik in den USA, weil es halt so ein großer Hebel ist, weil da so viele Menschen arbeiten und so großer Ratio ist, das in den Fokus quasi gelangt. Und ich sehe auch in Asien, dass da natürlich auch Verschiebungen sind. Es ist so, dass das quasi, jetzt sind die Zölle ja sehr global überall eingeführt worden, aber natürlich die Gefahr oder die Befürchtung, dass da ein Konflikt zwischen den USA und China nochmal weiter eskaliert. Und ich meine, wir haben jetzt über 100% Zölle auf China, dass man dann, wenn man in China ist, eigentlich nicht mehr produzieren kann für den Rest der Welt. Der ist da und ich sehe, dass da viele Firmen in andere Länder ausweichen mit Plus One Shell Factories, wo einfach dann in Südostasien Fabriken aufgebaut werden, wo dann, sag mal, Produkte zusammengesetzt, finalisiert werden, um dann aus diesen Ländern exportieren zu können, ja. Und das führt dazu, dass dieser hohe Automatisierungsgrad, der in Asien, würde ich sagen, in China am höchsten ist, auch auf andere Länder wie Vietnam und so weiter überschwappt. Ja, und deswegen ist da auch schon Bewegung drin. Wobei natürlich auf einem anderen Niveau, weil einfach die Arbeitskosten halt auch nochmal ganz anders sind, ja.
So. Wolfgang, bevor wir zur letzten Frage kommen.
Letzte Frage schon, Wahnsinn.
jetzt kommt noch eine davor.
Ah, okay. Ja?
Wie siehst du die Zukunft der Arbeit in der Logistik beziehungsweise und die Rolle des Menschen? Kommt es zur Dark Factory, ja oder nein? Wenn, ja.
Also, kommt es auf absehbare Zeit zu der Dark Factory? Nein. Gibt es heute schon Dark Factories? Ich meine, geh mal in so ein Amazon Fulfillment Center, also überall, wo quasi du Good Person hast, wo du Blackboxen hast, da in den Lagern, wo da gibt's ja schon große Bereiche, die sind einfach so sozusagen dark, ja. Aber der Mensch ist schon extrem flexibel einsetzbar. Je heterogener die Aufgabenstellung ist, je flexibler man sein muss, desto mehr ist der Mensch da. Und ich sehe es jetzt auf absehbare Zeit nicht, dass da quasi überall nur noch Dark Factories sind. Aber die Entwicklungen sind schon echt bemerkenswert, ja. Auch wenn du dir humanoide Robotik anguckst, was da passiert ist, wenn du dir Batterietechnologie anguckst, wie sowas eingesetzt werden kann, also was da kommen kann, ich habe jetzt letztens von einer Batterie wirklich in kleinster Größe gelesen, die quasi auf Kernenergie quasi basiert und 50 Jahre hält. Also es wird jetzt nicht in jeden Logistikroboter kommen, aber wenn man sieht, was da kommt, dann wird da schon eine krasse Entwicklung passieren. Und auch da gilt es für uns hier zu gucken, dass wir da vorne mit dabei sind. Und nicht nur hinterherlaufen und im Bereich Intralogistik, Optimierung, Steuerung stehen wir dafür als hinaus. Das ist unsere Vision. Wir wollen das ganze Ding hier treiben. Wir glauben, hier ist der richtige, Mix aus Automatisierungserfahrung, aus Hardware-Wissen in Europa, in Deutschland, aber auch von unserer Seite aus Software-Begeisterung und Kenntnissen. Und dafür stehen wir, dafür treiben wir das.
Sehr gut. So, jetzt aber die letzte Frage.
Wow.
Drei Learnings, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Die können privater Natur sein, können aber auch beruflicher Natur sein. Du kannst es dir aussuchen.
Learnings bezüglich meiner Tätigkeit bei Synaus oder allgemein? Oder?
Allgemein, wie gesagt, können privater Natur sein, beruflicher Natur sein. Das, was du in deinem Leben bisher so an Learnings hast, drei Stück, wo du sagst, das möchte ich mitgeben, da kann vielleicht wer was rausziehen.
Okay. Also ein Ding ist, dass ich wirklich, und das habe ich mal meine ganze, wenn du es so nennen willst, Karriere, berufliche Entwicklung getan, ich habe niemals aufgegeben. Ich habe immer Vollgas gegeben, bin früh angefangen und hatte immer diesen Wunsch, irgendwie was Großes aufzubauen, aufzusteigen oder wie du es auch immer nennen willst. Also irgendwie immer Vollgas, hartnäckig sein. Ich habe nie Nein akzeptiert, ja. Das ist schon ein Punkt, dass wenn ich jetzt mit jüngeren Leuten spreche, was ich sage, damit kannst du dich jetzt wirklich heute auch differenzieren, muss ich sagen, ja, weil so die Intelligenz ist ja, wenn man so in gewissen Kreisen unterwegs ist, und das wird hier die Podcast-Hörer genauso betreffen wie uns jetzt, so die ist ja irgendwo gleich verteilt. Ja, da ist der eine mal ein bisschen schlauer, aber dass wir alle jetzt Albert Einsteins haben oder rotzedumm sind, ist ja nicht so. Und da kannst du mit Einsatz, mit Willen, mit zeigen, dass du was drauf hast, kannst du schon viel machen, ja. Die andere Sache, die für mich quasi immer war, es gibt für mich Leute, die machen alle das, was erlaubt ist, ja. Und dann gibt es Leute, die machen all das, was nicht verboten ist. Und ich gehöre definitiv zu der zweiten Gruppe. Wirklich, ich frage nicht, ist das erlaubt, ist das erlaubt, ist das erlaubt. Ich mache einfach erstmal, sag vielleicht nachher sorry und dann presche ich davor. Ja? Und das ist sicher was mich auch total geprägt hat. Und das Dritte, wow. Also, ich glaube, Software ist wirklich ein ganz, und das ändert sich jetzt mit KI ja nochmal stark, aber eine ganz wichtige Qualifizierung, ein ganz wichtiger Faktor für uns als Gesellschaft, für jeden Menschen, aber auch für insgesamt. Ich glaube, nichts ist so demokratisierend gewesen wie Softwareentwicklung. Du kannst als Softwareentwickler aus jeder Ecke der Welt kommen und global einsteigen in große Konzerne heute und so weiter. Also investier in IT, investier in Software, in Bildung, in diese Richtung, weil ich glaube, das wird in Zukunft noch wichtiger werden und den Unterschied ausmachen. Wirklich diese Systeme nicht nur zu benutzen und davon bedient oder betroffen zu sein, sondern die auch wirklich gestalten zu können. Ja. Mhm. Vielleicht die drei Dinge.
Ja, danke für die drei Dinge. Der letzte, der dritte Punkt kommt doch ganz stark aus so in die Lean-Richtung, wo es ja auch darum geht, Maschinen nicht nur zu bedienen, sondern auch zu kontrollieren und zu verstehen, ja, und selber zu gestalten, weil damit kannst du auch den Wettbewerbsunterschied darstellen oder dich differenzieren gegenüber der Konkurrenz.
Ne? Definitiv. Ich meine, wenn wir heute, ich sagte im letzten Mal einer, sind alle Digital Natives. Ja, wenn ich TikTok bedienen kann, ja, das hilft mir bedingt, ja, dann bin ich ein willfähriger Konsumer, aber du musst es halt programmieren können, du musst deine eigenen Ideen umsetzen können. Und das muss ich sagen, wenn ich da zurückgucke, würde ich immer irgendwie Informatik mit irgendwas studieren, Wirtschaftsinformatik oder irgendwas zusammen. Also das wäre die Sache, die ich heute machen würde. Und ich glaube, das ist auch nicht die falsche Setup für die Zukunft.
Ah, ja. Ja, super. Danke für die Learnings. Danke auch für das Gespräch. Ich habe auch sehr viel mitgenommen zum Thema, eben was ihr als Plattform könnt. Wie das ist auch ganz spannend, wie das jetzt ist aus einem Konzern raus und dann ihr seid ja Volkswagen, sage ich mal, hat euch natürlich geholfen dahingehend, dass der erste Kunde war, aber dass auch die VDA 5050 Schnittstelle, was das für, sage ich mal, was das bewirkt hat im Markt, ja, dass dann die Leute aufgewacht sind oder der Markt aufgewacht ist.
Und heute machen wir es in den USA, in Asien, überall, die VDA 5050.
Ja, also und da komme ich gleich zum nächsten, dass Deutschland da an der Stelle nicht schlecht dasteht, sondern wirklich vorne dabei ist, ja, und du die Welt nicht ganz schwarz siehst für Deutschland, sondern sagst, okay, gut, da geht was, da können wir. Und wir dürfen nur nicht hinten dranbleiben, wir müssen schauen, dass wir vorne dranbleiben und dass auch diese Kombination Hardware, Software, wir können, wenn wir wollen.
Also, lass mich das am Ende nochmal sagen, weil ich auch einige Sachen mal kritisch hinterfragt habe. Wir sind auf einem extrem hohen Niveau. Hier ist extreme Kraft, extreme Stärke. Es gibt schlaue Köpfe, es gibt viele Leute, die sich engagieren wollen. Wenn wir das ordentlich zusammenstecken, dann können wir auch in eine sehr gute Zukunft gehen. Da ist alles dafür da. Wir müssen das nur machen und wollen. Ich glaube, ich auch dran.
Sehr gut. Wolfgang, herzlichen Dank für das Gespräch.
Schön, dass du da warst, Janis.
Danke für deine
Einladung. Danke. Arbeit. Servus.
Das war das Interview mit Dr. Wolfgang Hackenberg. Infos zu Wolfgang und Synaos findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.